Mir hat das Thema Greifbarkeit immer beim Klimaschutz gefehlt. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum müssen denn immer Bäume in Madagaskar und Yucatan gepflanzt werden? Die machen alle einen super Job, die anderen Organisationen, aber wenn ich es hier vor Ort mache, zum Beispiel im Kölner Königsforst, mhm. kann ich halt hinfahren und es mir angucken gehen. Oder ich kann auch mal mitmachen oder ich kann Fotos machen und dann wird es halt echt.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genauso geht es manchen Firmen, die das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit angehen wollen. Wo anfangen, wie einsteigen, wer hilft? Das Kölner Startup Plante zum Beispiel. Und dessen Chief Ecological Officer Wilhelm Hammes ist heute zu Gast. Mit einem ungewöhnlichen Konzept motiviert das junge Team Mitarbeiter und Unternehmen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Zum Geschäftsmodell gehört jede Menge Technologie, aber auch das Bäumepflanzen. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr, heute Wilhelm Hammes begrüßen zu können bei Wirtschaft Köln Unplugged. Er ist einer der Mitgründer von Planted und er ist CEO und das steht bei euch aber für Chief Ecological Officer. Und was alles damit auf sich hat, wird er sicherlich berichten. Herzlich willkommen bei uns.
Freut mich hier zu sein, Manuel. Danke dir.
Schön, dass du da bist. Jeden meiner Gäste frage ich am Anfang einmal nach seinem Lieblingsort in Köln. Wie sieht's bei dir aus?
Tatsächlich das Eierplätzchen in der Südstadt.
Was macht den Platz für dich besonders?
Ach, ganz viel Zeit da verbracht. Ich bin Südstadtkind und immer noch da, auch jetzt zur Zeit, vor Ort in der Teutoburger Straße. Und also super schöner Ort, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen.
Und auf der anderen Seite gibt es Orte, wo du sagst, oder einen Ort, wo du sagst, der hätte in Köln vielleicht besonders viel Verbesserungsbedarf.
Ich glaube, da sagen viele immer so der Ebertplatz.
Tatsächlich, ja.
Aber da tut sich ja auch ein bisschen was. Ne? Also wenn man da vorbeifährt, da passiert ja manchmal was, ein paar Ausstellungen und das wird schon besser, aber ist, glaube ich, noch nicht da, wo es vielleicht sein könnte.
Ja, okay. Ja. Genau. Wenn wir so ein bisschen den Weg verstehen wollen, auch hin zu eurem Startup jetzt. Ich hatte so auf deinen Karriereweg mal bei LinkedIn geguckt, ganz viel aus der Startup-Welt gesehen, ich glaube auch aus dem Rocket-Universum war mal was dabei, also wirklich die mittlerweile schon alte Startup-Schule in Deutschland. Ja. Wie kam denn dann auf einmal das Thema Nachhaltigkeit, um das es auch ganz viel gehen wird, da rein in diese Welt?
Ja, werde ich witzigerweise öfter mal gefragt, weil das hängt ja im ersten Schritt nicht so sehr zusammen. Allerdings war ich 2015 bei einem Unternehmen, was sich um Fleischanaloge gekümmert hat, also vegane Burger-Patties, Würstchen etc. Und das basierte alles auf Soja. Das war damals sehr gut. Da habe ich gedacht, hey, das ist ja besser als Fleisch. Allerdings, wenn man mal hinter die Kulisse schaut, wird ja für Sojaproduktion auch ziemlich viel Regenwald verabgeholzt. Und dann habe ich tatsächlich die Doku Cowspiracy gesehen damals. Kann ich sehr empfehlen, nach wie vor. Und das war für mich so einer der Wake-up-Moments eigentlich. Da habe ich gedacht, oh Mann, da müssen wir was dran tun. Das kann nicht so weitergehen. Habe mich dann tatsächlich auf die Suche begeben nach nachhaltigeren Alternativen von Proteinen, also dann zum Beispiel Erbse oder Weizen. Aber als ich dann weiter recherchiert habe, habe ich gemerkt, hey, wir gehen irgendwie auf 10 Milliarden Menschen zu. Das ist ein Anstieg von 40% der Weltbevölkerung vom Standpunkt aus 2010. Und die Nachfrage nach Proteinen steigt tatsächlich um 80%, das heißt also fast eine Verdopplung. Diese Verdopplung an Essen müssen wir quasi herstellen auf der gleichen Fläche an Land. Ja, wir können nicht noch mehr Regenwald abholzen. Und wenn wir die globalen Klimaziele erreichen wollen, mit 2/3 weniger Emissionen. Dann habe ich irgendwie gedacht, das ist eine Gleichung, die geht irgendwie nicht auf. Habe mich dann weiter auf die Suche begeben nach noch nachhaltigeren Alternativen. Und es gibt tatsächlich Proteine, die verstoffwechseln CO2, also Bakterien quasi. Ja. Die haben eine negative Ökobilanz. Und das war damals dann so der Traum. Da dachte ich, boah, da können wir das Tesla der Fleischbranche bauen. Also CO2-negative Burger-Patties und so. War auch eine coole Idee, wäre aber super komplex gewesen. Also da reden wir über Biotechnologie und Biochemie und da hätte ich sehr, sehr viel Zeit noch investieren müssen. Ja. Bin jetzt Anfang, Mitte 30, hatte dann die Idee vor 2 Jahren parallel dazu. Und dann dachte ich, hey, hier kann man ja viel mehr Impact haben und viel schneller irgendwie an den Markt gehen. Und dann führte eins zum anderen tatsächlich, ja.
Und ihr seid dann tatsächlich mit 4 Leuten direkt gestartet, also 4 Gründer im Team. Wie haben die sich denn überhaupt zusammengefunden, die ja auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Hintergründe mitgebracht haben?
Voll, ja. Also ich dachte, wenn wir das tun, das Thema, dann bitte professionell und hier vor Ort mit den Bäumepflanzen, kommen wir ja gleich nochmal zu. Mhm. Aber das geht dann tatsächlich nur mit einem Profi, also mit einem Klimaförster. Und dann habe ich mal im Netzwerk rumgefragt, so wer kennt denn eigentlich so einen Förster? Und dann dachte ich, also was hast du denn jetzt vor, Wilhelm? Und witzigerweise hatte ein Bekannter von mir, kannte jemanden, der eben Jan wiederum kannte. Und dann bin ich nach Wiesbaden gefahren, habe ihn getroffen und es hat sofort gematcht. Also unser Klimaförster hat vorher auch schon gegründet und ist sogar auch der TÜV-zertifizierte CO2-Spezialist. Mhm. Also ein super Match. Witzigerweise habe ich danach einem Bekannten von mir hier aus Köln die Idee gepitcht. Und der hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und witzigerweise hat dann zwei Wochen später Heinrich, unser CTO quasi, die gleiche Idee in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit irgendwie demselben Freund erzählt. Und der sagte dann, ja, ich muss das connecten, das ist auch ein krasser Zufall. Und auch da hat es dann super gematcht. Und zu guter Letzt kam dann eben noch Cindy dazu, weil uns eben noch die kreative Ader gefehlt hat und auch die weibliche Komponente, auf die wir sehr stolz sind. Ja, und dann waren wir vollzählig. Ne? Ja.
Und das finde ich einen spannenden Punkt, sozusagen, man trifft auf jemanden, der die gleiche Idee hat. Das war kein, das ist aber meins zwischen euch?
Nee, im Gegenteil, ne? Weil alleine zu gründen ist eine Challenge. Also man empfiehlt ja mindestens zwei Leute zu haben, weil dann einfach Synergien entstehen. Ja, und wir sind jetzt vier, sind total divers, ganz andere, unterschiedliche Backgrounds. Und das hilft halt einfach. Ne? Aus 1 plus 1 wird dann halt 3.
Ja. Ihr adressiert ein wahnsinnig drängendes Thema für viele Unternehmen. Wie nehmt ihr das wahr? Warum ist gerade, was sind gerade die Treiber, die dieses Thema auch so ein bisschen gerade jetzt so akut machen für die Wirtschaft letztendlich auch?
Also wir haben ab 2023 erstmal eine Regelung, dass alle Firmen über 250 MitarbeiterInnen CO2 bilanzieren müssen, also eine Ökobilanz erstmal unternehmen müssen und dann aber auch einen Plan entwickeln, wie sie das CO2 perspektivisch reduzieren wollen. Das heißt also, auf der politischen Seite findet schon mal sehr, sehr viel statt oder auf der regulatorischen Seite. Dann haben wir natürlich andere Bewegungen jetzt die letzten Jahre gehabt, wie Fridays for Future. MitarbeiterInnen fordern, ne, dass der Arbeitgeber da auch was macht. Also es gibt eine Studie von StepStone, die sagt, dass 4 von 5 Leuten sich wirklich schon einen grüneren Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wünschen. Und ja, es gibt die sogenannte Paris Gap, die ist vielleicht noch recht spannend. Die Pariser Lücke kennen nicht viele, erstaunlicherweise. Die sagt eigentlich, wie wir das 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können.
Dieses Pariser Abkommen
damals. Genau, richtig. Ja. Und da ist eine Komponente quasi, wo die CO2-Emissionen sinken müssen durch das Pariser Klimaabkommen, also 500 Milliarden Tonnen CO2. Das wäre gut. Ja. Trotzdem fehlt da nochmal genau dieselbe Menge, also nochmal 500 Milliarden Tonnen CO2, die wir weltweit reduzieren müssen, damit wir das 2-Grad-Ziel erreichen müssen. Und dieser Bereich muss aus dem privaten oder wirtschaftlichen Sektor kommen. Ja. Also selbst wenn die Politik einen guten Job macht, müssen wir als Privatkunde oder Privatkundin oder auch als Unternehmen da auch mit anpacken. Ne? Vielleicht letzte Statistik dazu. Es gibt eine andere Studie, die sagt, dass jedes zweite Unternehmen bis 2030 klimaneutral werden möchte. Also das ist sehr, sehr viel in Bewegung.
Das, genau, also diese Ziele quasi oder auch der Druck, der vielleicht auch aus der Politik oder aus der Regulatorik oder zum Teil auch, glaube ich, von den Finanzmärkten herkommt, hast du jetzt beschrieben, wie ist denn der Status quo? Also wie weit sind Unternehmen, die zum Teil in 3 bis 5 bis 10 Jahren diesen Riesenschritt machen wollen oder auch müssen?
Sie wurden auf jeden Fall alle aufgeweckt durch diese neue Regulatory und viele haben natürlich noch nicht den perfekten Fahrplan. Es gibt so ein schönes deutsches Wort, das nennt sich Absenkungspfad. Ja, das heißt, man muss also wirklich einen klaren Plan haben als Unternehmen, wie ich das CO2 reduziere oder reduzieren kann. Und ja, ich meine, wo soll man anfangen? Ne? Wenn wir mit Unternehmen sprechen, die sagen, ja, wir wollen es auf einen E-Fuhrpark umstellen, dann da erstmal überhaupt die Lieferzeiten zu beachten. Ne? Teilweise jetzt 18, 24 Monate. Wo fange ich überhaupt an? Kenne ich meine CO2-Bilanz? Was sind die größten Hebel? Wie kann ich die Mitarbeiter mit einbinden? Wem kann ich vertrauen? Wie kann ich auch hier vor Ort was machen? Also es existieren so viele Fragezeichen und es ist auch so viel, nicht nur Ungewissheit, aber auch es ist auch eine Vertrauensbasis. Es ist ein sehr sensibles Thema, Klimaschutz. Ja, und ja, da müssen wir viel Arbeit leisten.
Ja, und da kommen wir, glaube ich, zu Plänen. Das ist ja sozusagen da die Rolle, die ihr mit übernehmen wollt. Also was ist euer
Angebot letztendlich an Unternehmen, die genau an diesem Punkt wahrscheinlich stehen, so man müsste was machen, aber wo anfangen?
Genau, also wir fangen jetzt erstmal an über einen niederschwelligen Einstieg. Mhm. Das heißt, wir haben Pakete erfunden, mit denen das ganze Team erstmal klimapositiv gestellt werden kann. Das heißt, wir kompensieren den durchschnittlichen Fußabdruck einer Deutschen oder eines Deutschen in Deutschland. Das sind 9 Tonnen im Schnitt pro Kopf pro Jahr. Wir kompensieren pro Mitarbeiter oder pro Mitarbeiter 10 Tonnen. Plus wir pflanzen 12 Bäume pro Jahr in Deutschland. Und somit hat man schon mal das ganze Team ausgeglichen. Mhm. Das ist halt immer ein schneller Einstieg für den Klimaschutz, den Firmen, sage ich mal, recht einfach abschließen können. Geht dann los ab 7 Euro pro Kopf pro Person und kann man eigentlich online recht easy auch abschließen. Das war so die Ursprungsidee, die ja auch eigentlich B2C entstanden ist.
Mhm. Also da wolltet ihr wirklich sozusagen dem Otto-Normalverbraucher anbieten, den ersten Schritt, den du gehen kannst, ist schon mal das zu machen quasi.
Genau, richtig, weil ne, viele sind ja auch dabei, jetzt, sag ich mal, als Privatkunde jetzt mehr Fahrrad zu fahren, weniger Fleisch zu essen, weniger zu konsumieren etc. Das ist super, das muss auch immer an erster Stelle stehen. Aber wenn ich jetzt mehr machen möchte, also aktiv gegen die Klimakrise, sind halt Bäume zu pflanzen oder auch CO2-Zertifikate zu kompensieren, einfach das effektivste Mittel. Ja. Ja. Jetzt auf Unternehmensebene heißt das eben, dass das ganze Team klimaneutral ist. Wenn aber auch die ganze Firma darüber hinaus klimaneutral werden möchte, können wir das auch anbieten. Und dafür haben wir eben die TÜV-zertifizierten CO2-Spezialisten. Meistens fehlt da auch gar nicht so viel, gerade im Dienstleistungsunternehmen, weil da meistens 100% der CO2-Emissionen Menschen gemacht sind. Mhm. Also da gibt es keine Produkte, keine Lieferketten oder dergleichen. Insofern gehen wir auf die MitarbeiterInnen und stellen die erstmal klimaneutral und pflanzen für die Bäume.
Ja. Also was ich sonst häufig mitkriege, ist, dass es ja auch ein bisschen die Sorge vielleicht in vielen Unternehmen gibt, diesen sehr komplexen CO2-Fußabdruck zu berechnen, individuell. Natürlich, je länger die Lieferkette und je komplexer die Produktion, desto aufwendiger. Und da geht ihr so ein bisschen grundsätzlicher quasi erstmal dran, wenn ich es richtig verstehe.
Richtig, genau, weil das Thema ist komplex und da wollen wir einfach einen einfachen Einstieg gewährleisten. Und hinten raus kann man natürlich aber ganz viel dran docken. Ne? Eben das klimaneutrale Unternehmen, der eigene Firmenwald, der natürlich auch daran entsteht. Ne? Also jede Firma, die bei uns mitmacht, bekommt auch ihren eigenen digitalen Firmenwald. Mhm. Das heißt, auf unserer Domain ist dann eben eine Landingpage und da wächst dann quasi der eigene digitale Wald jeden Monat, den ich auch teilen kann. Da kann ich auch sehen, wie viele Bäume ich bis jetzt gepflanzt habe, wo die Bäume stehen, welche Bäume gepflanzt wurden und also Geschichten, weil ich ja letztlich nie das eigentliche Produkt sehe. Ne? Mhm. Also wenn ich für Klimaschutz Geld ausgebe, ist das halt immer sehr ungreifbar. Ne? Und durch diese Simulation, sage ich mal, des eigenen Firmenwalds, des digitalen Firmenwalds, kann ich das eben nachverfolgen und tracken.
Mhm. Wenn wir sozusagen noch bei der Kompensation erstmal bleiben, ist das schwer, diese Projekte erstmal zu finden, die ihr dann ausgleicht oder wie arbeitet ihr euch da voran?
Genau, also wir haben mittlerweile einen eigenen Einkauf dafür, weil es gibt eine ganze Menge von CO2-Zertifikaten, auch unterschiedliche Standards und Projektarten und Vintage-Zertifikate. Also es ist wirklich Vintage, sehr komplex. Ja. Aber letztlich sind das alles echt tolle Projekte, die sonst halt nicht entstanden wären. Und insofern investiert jede Firma oder auch jede Privatkundin und Kunde indirekt oder direkt in diese Projekte auch rein. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, sich da auch mal reinzulesen. Super spannendes Feld.
Ja. Du hast den digitalen Firmenwald angesprochen, den man sich quasi mit einem Mausklick angucken kann und beim Wachsen zusehen kann. Jetzt ist ja schon das Spannende auch an euch, dass es eben nicht bei diesem virtuellen Firmenwald quasi bleibt, bei den virtuellen Bäumchen, die da im Wind, im digitalen Wind wehen quasi. War das von vornherein auch die Idee, das mit so einer sehr, sehr physischen Komponente zu verknüpfen?
Auf jeden Fall, weil mir hat das Thema Greifbarkeit immer beim Klimaschutz gefehlt. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum müssen denn immer Bäume in Madagaskar und Yucatan gepflanzt werden? Die machen alle einen super Job, die anderen Organisationen, aber wenn ich es hier vor Ort mache, zum Beispiel im Kölner Königsforst, kann ich halt hinfahren und es mir angucken gehen. Oder ich kann auch mal mitmachen oder ich kann Fotos machen und dann wird es halt echt. Und dann verstehe ich auch, was ich da eigentlich bewirkt habe. Und dann fühlt es sich auch nochmal echter an. Mhm. Und das war mir sehr wichtig mit Planted. Das ist auch einer unserer Werte, also wirklich Greifbarkeit zu gewährleisten, weil es dann, glaube ich, wirklich Klick macht bei den Leuten. Und CO2-Zertifikate sind das legale Instrument, worüber wir eigentlich CO2 kompensieren. Also wir kompensieren nicht über die Bäume, ist nicht erlaubt. Mhm. Aber das versteht halt keiner. Es ist komplex, dann wird das vermischt mit dem europäischen Emissionshandelsgesetz oder der deutschen CO2-Steuer. Und Natürlich schalten da sehr viele Leute ab, aber wenn ich jetzt hier unseren ZuhörerInnen sage, dass wir im Kölner Königsforst ein paar tausend Bäume gepflanzt haben, hat halt jedes Wort ein Bild vor Augen. Ja. Und da war ich ja schon mal, das liegt ja da hinten irgendwo und da war ich doch mal wandern. Und dann wird es wieder greifbar. Ja.
Wie sieht das dann konkret aus? Ich glaube, wenn man auf eure Homepage guckt, sind schon über 100.000 Bäume, die in ja gar nicht so langer Zeit entstanden sind. Seit wann gibt es euch jetzt?
Gut 12 Monate. Aha, ja. Also okay. April letzten Jahres.
Ja, genau. Also 100 oder über 100.000 Bäume in bald anderthalb Jahren so ungefähr.
Richtig.
Wie funktioniert das? Also wie findet ihr auch tatsächlich, du hast den Königsforst angesprochen hier um die Ecke, wie findet man die richtigen Orte, wo sowas passieren kann?
Da sind wir sehr froh, den Jan mit an Bord zu haben. Jan Borchert, unser Klimaförster, wie er sich auch selber nennt, der managt das komplett. Also wir haben ja gesagt, wenn wir das Thema machen wollen, dann halt eben richtig, weil man eben auch darauf achten muss, welche Bäume gepflanzt werden. Jan sagt zum Beispiel immer, das müssen klimastabile Mischwälder sein. Mhm. Was heißt das? Das sind zum Beispiel Baumarten, die möglichst tief wurzeln. Und das hat zwei wesentliche Vorteile. Der erste ist, dass die erstmal besser an Wasser kommen, weil es ja immer trockener wird. Der zweite Vorteil ist, dass die sturmbeständiger sind, also nicht so leicht umknicken. Und das sind erstmal bessere Bäume als die Flachwurzler. So. Was wir dann versuchen, ist natürlich die Natur zu durchmischen. Das heißt, wir gucken uns an, wo stehen denn zum Beispiel Monokulturen oder die sogenannten Fichten auch. Ne, hört man öfter mal mit dem Borkenkäfer. Und dann gehen wir hin und versuchen eben Impulse zu setzen, die vielleicht sonst nicht entstanden wären. Das ist uns halt eben ganz, ganz wichtig. Klimastabile Mischwälder ist das Stichwort. Und das eben nicht nur in Köln, sondern mittlerweile auch deutschlandweit. Mhm. Also wir haben auch Flächen jetzt bei Berlin, Frankfurt, Wiesbaden, Bielefeld und wollen eigentlich flächendeckend aufforsten. Mhm. Bei Berlin, kann ich vielleicht auch noch erzählen, haben wir eine sehr, sehr spannende Fläche jetzt tatsächlich. Das sind 100.000 Quadratmeter Ackerfläche. Also da ist gerade gar nichts. Und wir haben mit der Hochschule Eberswalde ein Forschungsprojekt initiiert, bei dem wir 40 verschiedene Baumarten pflanzen, auch aus dem Ausland, also teilweise aus Mallorca, glaube ich, Spanien, Italien etc., aber auch aus Übersee. Und dann schauen wir mal die nächsten Jahrzehnte, was denn hier möglichst gut überlebt. Mhm. Weil das wissen wir teilweise gar nicht. Und der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass da komplett neuer Mischwald entsteht. Mit 40 verschiedenen Arten. Mhm. Und das ist jetzt halt so ein neues, tolles Flagship-Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind.
Ja. Jetzt muss ich gestehen, kenne ich mich gerade in der Forstwirtschaft nicht so wahnsinnig gut aus. Hätte jetzt aber die Vermutung, dass da vielleicht nicht für jeden Technologie-Startups sozusagen der erste Ansprechpartner sind. Also wie finden diese Welten auch letztendlich zusammen? Wie kommt ihr an bei einer vielleicht doch etwas konservativeren Branche, die schon jobbedingt quasi in Jahrzehnten oder Jahrhunderten denkt?
Gute Frage. Also wir versuchen tatsächlich ein bisschen mal outside the box zu denken. Also alles, was die derzeitige Forstwirtschaft macht, ist super notwendig und total gut. Aber wir können halt auch mal zum Beispiel über eine Drohne pflanzen. Mhm. Haben wir jetzt auch letztens mal uns angeschaut. Oder auch mal Richtung Waldschutz denken. Das ist auch wichtig. Es gibt auch nicht das eine Allheilmittel. Und warum? Weil wir wissen nicht, was hier in den nächsten 50 oder 100 Jahren passiert. Deswegen versuchen wir auf verschiedene Pferde zu setzen. Und wenn dann hoffentlich wenigstens eins gut funktioniert, ist uns ja schon mal geholfen. Wenn vielleicht zwei, drei funktionieren, noch besser. Mhm. Also insofern haben wir eben die Möglichkeiten, durch unsere tollen Spenderinnen und Spender oder auch durch die Firmenkunden mal eben so ein Forschungsprojekt bei Berlin zu realisieren. Und wenn wir damit irgendwie neue Sachen aufdecken oder Erkenntnisse haben, die allen gut tun, dann umso besser.
Ja. Und da ist schon die Neugier da von Waldbesitzern oder staatlichen Forsten zu sagen, das probieren wir mal mit euch aus?
Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel, kann ich auch transparent sagen, einen Investor, mhm. Der selber auch große Flächen an Wald besitzt und wo wir dann auch mal ein paar Sachen ausprobieren können. Mhm. Na, also weil es ist natürlich ein sensibles Thema, was macht man jetzt auf den Flächen und man möchte auch das Richtige machen und wenn man jetzt was Neues macht, was noch nicht erprobt ist, alles schwierig und da haben wir so ein bisschen Experimentierfreudigkeit, wo wir mal was ausprobieren können als dynamisches Startup.
Ja. Ich hatte diese 100.000 Bäume so als Größenordnung schon mal angesprochen. Was sind so eure Ziele auch tatsächlich? Wie viel Wald kann man mit aufforsten? Muss man aufforsten? Wollt ihr aufforsten?
Also wir haben große Ziele. Aha. Wir wollen auf jeden Fall weiter sechsstellig bleiben dieses Jahr, vielleicht sogar auch siebenstellig werden.
Schon in diesem Jahr?
Also das wird nächstes Jahr, das wäre schon echt richtig cool. Mal zur Veranschaulichung, diese 100.000 Bäume entspricht ungefähr einer Fläche von 40 Fußballfeldern. Mhm. Und das haben wir echt geschafft, obwohl wir noch bis zuletzt gebootstrapped waren. Ja. Also wir sind mit Stammkapital gestartet und da echt cool gewachsen. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich auch in Zukunft internationalisieren. Also wenn wir Planted mal als Marke ausgeprägt haben und Namen nochmal haben, dann natürlich auch mal gerne nach Dach oder Benelux, Westeuropa etc. Und vielleicht irgendwann mal in den Regenwald, wer weiß. Okay. Also ich meine, der Vorteil da ist, muss man auch transparent sagen, ist, dass die CO2-Senke eigentlich von Bäumen in südlicheren Hemisphären doppelt so groß ist, weil die Bäume dort nicht in den Winterschlaf gehen müssen.
Ah, okay.
Ja, also dort können die einfach
ganzjährig CO2 quasi.
Richtig, die können ganzjährig Photosynthese betreiben. Ja. Und das ist natürlich auch super spannend.
Ja, ja. Genau, jetzt sind wir in der Waldwelt gewesen ein bisschen. auf der anderen Seite, seid ihr ein Startup, was eben auch mit einem kommerziellen Modell natürlich unterwegs ist. Wie funktioniert es denn für dieses Thema, Kunden zu gewinnen?
Also wir haben ja auch eine gemeinnützige GmbH, für alle, die es noch nicht wissen. Die kümmert sich tatsächlich um das Geschäft für die Spenderinnen und Spender. Okay. Für dieses Paket für die Privatkundin für 9 Euro im Monat zum Netflix-Preis, sagen wir immer.
Also ein Baum entspricht ungefähr einem Netflix-Abo dann?
Oder? Genau, ein Baum pro Monat und eine Tonne CO2.
Ja, okay.
Und da ist nicht so diese Gegenleistung, die vielleicht Firmenkunden verlangen. Da wird dann auch mal bei Firmenkunden natürlich die CO2-Bilanz ausgerechnet, Marketingmaterial. Und das gilt dann nicht mehr als Spende, sondern es ist eine Dienstleistung. Mhm. Deswegen brauchten wir zwingend auch eine zweite GmbH. So, und die ist die Muttergesellschaft. Und die kümmert sich eigentlich um das Thema Wachstum. Mhm. Also da haben wir natürlich auch ein Funding bekommen und gehen dann ins Marketing und Reichweite erhöhen und versuchen da eben möglichst viele Firmenkunden anzusprechen, um eben auch dort fürs Thema Nachhaltigkeit zu punkten. Ja.
Kannst du sagen, für wen das so interessant ist oder relevant ist? Also auch so Größenordnung, sind das bestimmte Branchen, die da besonders neugierig sind oder wie entwickelt sich das?
Also das Schöne an dem Thema ist wirklich, dass es allgegenwärtig ist. Mhm. Das heißt, bei der Branche macht es eigentlich gar keinen Halt. Wir haben Softwareunternehmen, Steuerberatung, Finanzfirmen, aber auch E-Commerce-Shops, Agenturen, Architekturbüros etc. Also sag mir ein Thema oder eine Branche, wo das Thema nicht relevant ist eigentlich gerade. Und Größenordnung, also wir gehen schon tendenziell jetzt gerade auf KMUs, also so bis 250 MitarbeiterInnen. Wir haben aber auch jetzt eine Firma mit 880 Leuten, aber wir haben auch größere Firmen schon mit an Bord. Also haben wir auch eine Pressemitteilung mitgeteilt, also zum Beispiel Gary Weber, Viva West, Sparkasse, also schon auch die AXA zum Beispiel, mit der reden wir. Mhm. Und das macht dann schon Spaß, ja.
Und nutzen die das auch tatsächlich, oder wie nutzen die das auch nochmal, weil sozusagen ja auch diese Sichtbarkeit, die Greifbarkeit, die du angesprochen hast, ja wahrscheinlich auch hilft, da so nach innen zu kommunizieren an die Mitarbeiter. Wie nutzen die das tatsächlich auch, diese Möglichkeit, dass da Wälder dank ihren Mitarbeitern entstehen?
Genau, das ist erstmal halt ein super cooler Employee-Benefit, weil halt alle MitarbeiterInnen wissen, hey cool, mein Arbeitgeber kompensiert hier meinen kompletten Fußabdruck. Plus pflanzt für mich monatlich Bäume, im besten Fall sogar noch vor der Haustür. Und zweitens haben natürlich die Firmen den großen Vorteil, dass ein erheblicher Teil ihrer Emissionen schon mal kompensiert wird. Im besten Fall sogar alle Emissionen, je nachdem, wie groß der Fußabdruck ist. Und zu guter Letzt kann man natürlich auch zu dem Wald auch mal hinfahren als Team und dann mal einen kleinen Firmenausflug machen.
Das passiert tatsächlich?
Wahrscheinlich jetzt. Ja. Also ich bekomme auch gar nicht mehr so viel mit, weil wir echt stark wachsen. Aber ich weiß zum Beispiel eine Steuerberatung aus Bonn, KW Partners war einer unserer ersten Kunden. Die sind da auch echt auf dem Vormarsch und machen einen super Job beim Thema CO2-Reduktion. Wofür wir auch mal gleich mal vielleicht drüber sprechen sollten. Kann ich nur jedem empfehlen, weil es dann wieder greifbar wird.
Ja,
Und vielleicht ganz wichtiger Punkt, wir sagen jedem Unternehmen, die bei uns Mitglied sind oder werden wollen, dass das Thema CO2-Reduktion an erster Stelle stehen muss. Mhm. Also was wir machen, ist gut und wichtig, CO2 kompensieren und Bäume pflanzen, aber reduzieren ist viel, viel, viel wichtiger. Und da wollen wir jetzt eigentlich eine super spannende Software auch bauen.
Ja. Das wäre nämlich so der Schritt, ne? Also was ich so mitbekomme in den letzten Jahren, genau, ist immer so ein bisschen diese verschiedenen Schritte, wahrscheinlich die Absenkungsfahrt, von dem du auch gesprochen hast, ne? Und Kompensation ist ein guter Einstieg in das Thema, aber genau, es muss oder sollte dann irgendwie mehr passieren. Also wenn ich es richtig verstehe, wollt ihr die dann auch weiter auf diesem Weg quasi begleiten?
Richtig, genau. Mhm. Dafür bauen wir jetzt tatsächlich eine Software, mit der wir über die MitarbeiterInnen in Unternehmen CO2 reduzieren wollen, weil wir oft gemerkt haben, dass ja die Geschäftsführung da natürlich denen irgendwie die Hände gebunden sind, wenn sie die MitarbeiterInnen einbinden wollen. Und auf der anderen Seite wollen aber auch die Teams in Unternehmen auch da mitwirken und sagen, hey, wir wollen doch was verändern und ich sage mal in Anführungsstrichen jetzt nicht nur CO2 kompensieren. Und da fehlt tatsächlich irgendwie so ein Anpack und da bauen wir jetzt gerade tatsächlich eine Software für.
Ja. Und was soll da dann alles drin passieren oder wer soll damit arbeiten letztendlich?
Also es ist optional, da kann ich als Mitarbeiter mich entscheiden, an gewissen Challenges teilzunehmen oder ich kann auch Vorschläge machen, was jetzt gemacht werden soll. Ich kann aber auch bei übergeordneten Zielen mitmachen, bei der gesamten Firma. Wenn zum Beispiel jetzt entschieden wird, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder bis nächstes Jahr 100% digital werden wollen und nichts mehr zu drucken, dann kann ich sagen, hey cool, dann mache ich mit und das wird dann halt viel, viel besser organisiert. Mhm. Also insofern ist so ein Bottom-up-Approach, weil wir irgendwie die Hoffnung haben, dass dadurch in Unternehmen nochmal ja, ein viel größeres Umdenken stattfindet. Oder so eine echte Klimatransformation, wenn da alle mit anpacken. Ja. Das, anstatt, dass die Geschäftsführung halt einfach sagt, hey, lass uns doch mal CO2 reduzieren und dann sagen alle, ja, okay, super, aber wie denn jetzt? Ne? Und das ist so eigentlich unser großes Ziel, Firmen zu Netto-Null-Emissionen zu bewegen. Ja. Und ja, wirklich Net-Zero ist das Stichwort. Ja.
Und auch die Hoffnung vielleicht für einige Unternehmen oder potenzielle Kunden, dass man darüber, also zum einen was Gutes für die Umwelt tut und zum anderen wahrscheinlich auch so ein paar Mitarbeiter nochmal ein Thema bietet, auf das sie sehr neugierig sind. Ne?
Voll. Und darüber hinaus auch Kosten einspart. Mhm. Ne? Weil CO2 hat ja mittlerweile einen Preis, der auch steigt, was auch gut ist. Weil wenn die Tonne vielleicht in Zukunft nicht mehr 10 Euro, sondern 20 Euro kostet oder vielleicht 50, 80 Euro, ist natürlich der Anreiz umso größer, auch CO2 zu reduzieren. Und dann spare ich de facto Geld. Mhm. So, und das ist natürlich einer der größten Motivatoren.
Ja, im Zweifel ist es das quasi, was dann wahrscheinlich überzeugen kann. Ne?
Ja.
Ist das eigentlich, ich habe gerade darüber nachgedacht, ja, sozusagen für in so einem schnelllebigen Startup-Geschäft, ist das ein Problem, diese verschiedenen Welten und auch ja fast schon Zeitrechnung zusammenzubringen? Also eben, dass man ja doch wahrscheinlich in Wochen oder Monaten entwickelt und iteriert und sich weiterentwickelt und gleichzeitig sozusagen alle Bäume, die ihr jetzt pflanzt, ja wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte brauchen, bis sie quasi ihre volle Wirkung entfalten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein super schnelllebiges Feld. Das Thema Impact oder Nachhaltigkeit gerade, da tut sich super viel. Was uns aber auch total viel Hoffnung macht. Aber ich glaube, dadurch können wir das Thema auch viel, viel besser lösen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr langfristiges Thema. Es ist weit in die Zukunft, es ist komplex, es ist auch weit weg teilweise, diese CO2-Projekte in Vietnam oder Südamerika. Insofern, ja, wir hoffen einfach, dass möglichst viele Bäume von uns auch überleben, weil wir dann eben ex post nochmal eine größere Senke haben, eine CO2-Senke. Und ja, deswegen sind wir aber auch froh, den Jan mit an Bord zu haben, weil da wirklich gute Sachen gemacht werden, die dann hoffentlich auch dann lange überleben und einen Impact haben.
Hm. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine ganze Weile gebootstrapped, also sozusagen aus eigenen Erlösen euch finanziert auch und aus dem, was ihr mit eingebracht habt. Und jetzt aber tatsächlich vor einigen Wochen eine Finanzierungsrunde auch abgeschlossen und öffentlich gemacht. Wie funktioniert das mittlerweile sozusagen für grüne Themen, für Nachhaltigkeitsthemen auch Investoren zu finden?
Tatsächlich sehr gut, weil das Thema sehr akut ist oder sehr, sehr, sagen wir mal, sehr relevant. Und letztlich das Problem natürlich enorm groß. Also ich glaube, es gibt kein größeres Problem, was wir derzeit bewältigen müssen im 21. Jahrhundert. Und das hat natürlich auf der anderen Seite irgendwo auch dann sehr viel Potenzial für die Problemlösung. Mhm. Und das Allerschönste ist eigentlich, dass das Thema Nachhaltigkeit mit For-Profit verbunden werden kann. Es gibt so einen schönen Ausdruck, For-Profit, For-Purpose. Mhm. Und durch diese Skalierbarkeit jetzt von unserem Unternehmen fließt natürlich auch umso mehr in die Umwelt. Also wir haben natürlich auf der einen Seite unsere GmbH, die einen super Job macht. Das ist Geld von Privatkundinnen und Kunden, da wollen wir gar nichts von haben. Da dürfen wir auch 0 Euro auszahlen, tun wir auch. Also wir zahlen uns davon 0 Euro Gehälter aus. Aber über die GmbH, über das For-Profit-Geschäft, diese 100.000 Bäume sind natürlich größtenteils darüber entstanden. Und das ist das Schöne letztlich, dass es kombiniert werden kann. Und es gibt mittlerweile viele Investoren, die auch ausschließlich in Impact investieren. Hm. Allerdings dann auch, wenn wirklich mittlerweile sogar Gigatonnen an CO2 kompensiert oder reduziert werden können in Zukunft. Also wenn man ein richtiges Impact-Startup ist, muss man vorweisen, wie man über die nächsten 10, 20, 50 Jahre im besten Fall Gigatonnen an CO2 reduzieren kann.
Wo steht ihr da gerade?
Also je nachdem, wie viel Potenzial die Software natürlich hat, ne? Wie viel da wirklich dann auch eingespart werden kann in Unternehmen, das ist noch offen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, weil ja, es gibt Millionen von Firmen, ne, die da beim Thema CO2-Reduktionen mit anpacken müssen. Mhm. Also ich glaube, da kommt schon einiges zustande in Zukunft.
Ist da auch tatsächlich schon in der Welt viel Konkurrenz, viel Wettbewerb für euch? Also ich habe ein paar Mal mit so Unternehmen zu tun gehabt, die sich vor allem auf diesen Fußabdruck berechnen, also sehr auf so einer Software-Komponente konzentriert haben. Wie seht ihr euch da aufgestellt quasi in dem wachsenden Markt von so Greentech-Startups?
Also gibt es sehr viel Konkurrenz, auf jeden Fall. Was aber auch gut ist, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ja, also ich glaube, wenn man den Markt so ein bisschen beschreibt, vieles dreht sich tatsächlich gerade so um das Thema CO2-Messung. Und das ist natürlich auch mal der erste Schritt, weil wo soll ich mich optimieren, wenn ich gar nicht weiß, wie meine CO2-Bilanz ist? Und das ist eigentlich auch das Schönste an dem Thema, dass wir CO2 erstmal verstehen. Also die Anna Alex hat das auch mal gesagt, dass CO2 die wichtigste Kennzahl des 21. Jahrhunderts ist. Mhm. Und ich sage jetzt mittlerweile, dass wir sogar einen Schritt weitergehen können, weil wir können CO2 mittlerweile quantifizieren, verbriefen, kaufen, verkaufen, limitieren, reduzieren. Also wir können damit umgehen. Und deswegen spielt sich auch der gesamte Markt erstmal da ab. Aber ich glaube, in Zukunft wird es viel, viel mehr um das Thema CO2-Reduktion gehen. Und deswegen bauen wir auch die Software. Mhm.
Wie steht es um gerade dieses Thema, wenn wir auf Köln gucken und auch den Start-up-Standort Köln oder auch den Wirtschaftsstandort Köln? Findet ihr viele Verbündete, viele Interessierte? Wie sieht es da für euch aus?
Auf jeden Fall. Also ich bin öfter mal beim Impact-Stammtisch. Ja. Den kann ich hier sehr empfehlen. Also für alle, die da draußen auch mal was in diese Richtung machen möchten. Es ist ein schöner, cooler Stammtisch, der so alle 2 Wochen stattfindet, immer an unterschiedlichen Orten. Mal geht man ein Bierchen trinken, mal geht man was essen, mal geht man auch mal, also wir waren auch mal bei uns im Büro vor ein paar Wochen und das ist echt cool zu sehen, wie das alles wächst. Also letztes Jahr waren da vielleicht irgendwie eine Handvoll Leute, mittlerweile, letztes Mal waren da glaube ich über 20, 30 Leute irgendwie aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber Gründerinnen und Gründer, die auch was im Impact-Bereich bewegen wollen. Und dann tauscht man sich einfach aus. Ne? Also man pitcht die Idee, man sagt zum Beispiel 2 Needs, die man jetzt gerade hat. Man connectet sich, man spielt sich gegenseitig die Bälle zu. Und es ist echt cool zu sehen, wie das wächst. Und ja, das ist also, kann ich jedem empfehlen. Für uns persönlich ein gutes Takeaway war jetzt auch tatsächlich das SHIP gewesen, wo wir sind in Ehrenfeld. Ein Bürospace, so ein Open Space, wo wir ein paar Schreibtische gemietet haben mit zum Beispiel Weitel, auch ein cooles Impact-Startup hier aus Köln.
Genau, mit Tim Rieck aber auch schon zu Gast im Podcast, genau.
Ah, okay, cool. Ja. Und ist einfach eine coole Dynamik da. Ne? Also es sind auch ein paar andere Impact-Startups bei uns im Space und man kann da mal mittags mal lunchen gehen und das ist schon ein cooler Vibe. Also das tut sich was und da hat man so ein bisschen Silicon Valley-Feeling.
Ja, jetzt hast du natürlich sozusagen auch andere Startup-Standorte schon gesehen über die vergangenen Jahre. Wenn wir von der Greentech-Fokus quasi weggehen, was funktioniert hier vielleicht besonders gut oder wo siehst du vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf, was den Startup-Standort Köln angeht?
Also wir sind zum Beispiel auch mal in Austausch mit Köln Business. Mhm. Ne? Und da tut sich einiges. Dann ja verschiedene Startup-Verbände. Also es tut sich auf jeden Fall was. Natürlich werden wir immer noch nach Berlin gezogen. Da sind wir regelmäßig irgendwie. Aber ich fand, in den letzten Jahren hat sich hier einiges getan. Und wenn das so weitergeht, bin ich da positiv gestimmt, dass hier auch mehr und mehr Startups entstehen, weil ja auch viele Fonds mittlerweile auch regional hier investieren. Also es ist auch mehr Geld im Markt. Es ist Investmentdruck da, es gibt gute Ideen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Ich glaube, ihr habt mit Neotech auch einen regionalen oder tatsächlich in Köln beheimateten Fonds mit an Bord. Ne?
Richtig. Neotech Ventures auf den Ringen und sind wir auch sehr happy mit. Ein sehr cooler, dedicated Fonds. Und also es tut sich einiges.
Mhm. Was sind so mit Blick auf dieses Jahr, vielleicht aufs nächste Jahr noch so die Herausforderungen, die ihr für euch seht oder auch die Schritte, die ihr gehen wollt?
Also wir müssen auf jeden Fall natürlich, sagt man immer, nach der Runde ist vor der Runde. Ne? Also das hört dann nicht auf. Und jetzt geht's weiter ans Wachstum, weiter an diesem Pivot, an dem wir ja dran sind. Also wir sind ja B2C gestartet und jetzt geht es Richtung B2B. Mhm. Ist auch viele Learnings da, das ganze Geschäftsmodell umstellen, das Team, das Umdenken da stattfinden lassen. Und dann an die Softwareentwicklung. Ne? Also das ist echt ein Brett, was wir da vorhaben, aber super spannend. Also ich bin echt stolz darauf, was wir da bis jetzt geschafft haben, das ganze Team da mit an Bord zu haben. Super coole Stimmung und ja, macht einfach nur Spaß letztendlich. Mhm. Ne?
Ich glaube, so ein paar Tech-Stellen habt ihr auch ausgeschrieben auf der Homepage, wenn ich es richtig gesehen habe. Thema Fachkräftemangel, gerade was sozusagen diese Entwicklerwelt angeht. Also wie kann man sich da behaupten?
Da habe ich tatsächlich ein cooles Takeaway. Mhm. Wir haben Performance Recruiting getestet.
Das heißt?
Das heißt, wir schalten Ads auf den Plattformen, wo sich die Leute aufhalten. Ja, zum Beispiel auf Insta, LinkedIn, Facebook. Und ich fange dort die Leute ab, wo die sich halt eben aufhalten. Mit einem Bild zum Beispiel von unserem Team und sagen, hey, wir suchen jetzt hier einen Entwickler, eine Entwicklerin. Und dann kommen die bei uns in einen Funnel rein, beantworten uns ein paar Fragen. Wie viele Jahre Erfahrung hast du? Wo sitzt du? Was würdest du dir wünschen? Und so Geschichten. Warum ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Und dann am Ende muss man nur noch Telefonnummer ausfüllen, E-Mail und vielleicht sein LinkedIn-Profil hinzufügen. Und schon hat man sich beworben. Mhm. Ja, und das heißt, ich kann eigentlich so lange die Werbung aufdrehen, bis ich die oder den passenden Kandidatin und Kandidat gefunden habe. Ja, und das ist einfach für mich die neue Methode, wie ich gute Leute finde.
Okay. Welche Rolle spielt da eine Mission oder ein Unternehmenszweck? Also, dass ihr jetzt Bäume pflanzt und nicht Schuhe verkauft?
Schon wichtig, ne? Ja. Also wir merken das schon, also auch bei anderen Unternehmen, die wir sprechen, hatte ich eben auch gesagt, die Studie von Stepstone, ne? 4 von 5 Leuten. Und das Thema wird immer wichtiger. Also kann man gar nicht, also es zieht sich durch alle Facetten, kann man gar nicht anders sagen. Und ja, dass wir natürlich diesen Purpose haben, hilft uns natürlich nochmal mehr. Also es macht echt Spaß, dann jeden Morgen zur Arbeit zu fahren und da an der Mission zu arbeiten. Und ja, das hilft.
Kannst du noch oder könnt ihr noch entspannt durch den Wald spazieren am Wochenende oder ist das dann auch Arbeit?
Ja, Waldbaden ist natürlich auch mal gut, um mal abzuschalten. Und ja, wir wollen jetzt auch mal als nächstes mit dem Team natürlich mal zu unseren Flächen fahren. Na, ich glaube, das macht einem dann nochmal umso stolzer. Ich habe natürlich dann auch mal am Wochenende da eine Fahrradtour hingemacht und so. Also das ist schon echt ein cooles Gefühl. Und ich glaube auch ein cooles Gefühl dann für die potenziellen Firmen dann, ne, weil es eben wieder greifbar wird. Aber natürlich ist noch jede Menge Arbeit. Ne? Also Cindy ist ja auch meine Partnerin, die Co-Founderin. Und auch da reden wir natürlich am Wochenende über die Arbeit oder abends. Also, aber dadurch, dass es so Spaß macht, ist auch alles gut eigentlich. Ne?
Ja. Wilhelm, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für deinen Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Danke dir, Manuel. Hat Spaß gemacht.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie groß Ihr eigener CO2-Fußabdruck eigentlich ist oder der Ihres Unternehmens? Das Gespräch mit Wilhelm Hammes hat mich auf jeden Fall wieder mal ein wenig zum Nachdenken gebracht. Wenn Sie Feedback haben, Kritik oder natürlich auch Ideen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, wir freuen uns sehr über eine Nachricht. Schicken Sie die doch an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Kommen Sie gut durch die Sommertage. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.